Ache Erlein ist mein Spitzname und momentan fühlt sich vieles nach First Class an. Viele Tore für Kaiserslautern, sogar der Traum vom Aufstieg könnte wahr werden. Heute verrate ich euch, warum ich eine unfassbar große Leidenschaft für Japan habe und welchen Traum ich mir noch erfüllen möchte. Ich bin Ragnar Ache, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Ragnar, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du hättest das jetzt eigentlich auch auf Japanisch runterrattern können?
Den ganzen Satz nicht, vielleicht ein kleines Stückchen vom Satz, ja.
Du sprichst tatsächlich einen Ticken Japanisch. Wie kam es dazu?
Ich nehme jetzt auch japanischen Unterricht.
Oh, oh.
Aber ich habe alles angefangen mit Anime. Ich habe viele Animes geguckt und nach einer Zeit dachte ich von, jetzt will ich auch Japanisch lernen und jetzt nehme ich auch Unterricht.
Ja, wie kam diese Affinität dann zu Japan? Nur durch die Animes oder hat dich das Land auf irgendeine andere Art und Weise auch noch begeistert? Wie kam es dazu?
Es hat angefangen mit Animes und dann dachte ich von, oh, irgendwann will ich mal da hingehen. Mhm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann war ich einmal mit Olympia weg in Japan und dann dachte ich von, okay, jetzt muss ich nochmal zurückkommen.
Ja.
Und seitdem eigentlich probiere ich so Japanisch zu lernen und habe jetzt wirklich eine Leidenschaft dafür.
Ja, stark. Also wirklich Respekt. Ist es schwer, sehr schwer zu lernen, oder?
Sehr, sehr schwer, ja. Ja, sehr schwer.
Das glaube ich dir nur. Und dann gib uns doch mal eine Kostprobe. Was heißt auf Japanisch, ich bin Ragnar, ich bin 26 Jahre und Fußballspieler?
Hajime mashite, Ragnar Ache desu, watashi wa 26 sai desu, Saka senshi desu.
Wow, also ich kann es jetzt nicht überprüfen, aber wirklich, ja. Echt Respekt, muss ich echt sagen. Sag mal, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, mal in Japan zu leben?
Ja, gerne. Wenn meine Freundin das zulässt, dann ja, aber ja, ich würde schon gerne. Ja.
Und musst du sie dazu noch überreden oder glaubst du, sie sagt irgendwann ja?
Ich muss sie noch überreden, ja, aber kommt noch.
Dann gucken wir uns hier ein bisschen um, mein Lieber, du hast ja Anime schon angesprochen, hier sind ja auch einige. Was ist eigentlich dein Lieblingsanime?
Also Lieblingsanime, die alle kennen, One Piece. Boah, für die Anime-Liebhaber, die das vielleicht nicht kennen, Katekyoshi Hitman Reborn.
Ach du meine Güte.
Ja, das nur für die Anime-Kenner.
Ja.
Aber ja, die zwei würde ich sagen.
Ja. Wie bist du, oder wann bist du erstmal mit Animes in Berührung gekommen?
Boah, das war kurz, nachdem ich umgezogen bin nach Holland. Ich glaube 2012, würde ich sagen. Mhm. So ein Freund von mir in Holland hat das mir einmal gezeigt. Ich habe bei ihm geschlafen und dann haben wir zusammen ein Anime geguckt.
Ja.
Und seitdem ja, gucke ich eigentlich immer. Jetzt, wie lange ist das her? 13 Jahre?
13 Jahre.
Ja, 13 Jahre, ja, okay. Jetzt, ja.
Eine Frage zu dem Japanisch hätte ich aber noch. Es gibt da ja, glaube ich, mehrere Alphabete. Wie schwierig ist es denn überhaupt, das zu lernen?
Boah, sehr schwer. Man hat ja Hiragana, das eine Alphabet, Katakana, das andere und dann Kanji. Also Hiragana, Katakana, das kann man noch relativ schnell lernen, aber Kanji, das ist wieder ein ganz anderes Monster. Das ist wieder aus dem Chinesen oder sowas, aber damit haben selbst die Japaner Schwierigkeiten mit.
Ja, Wahnsinn. Also nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, Respekt. Was kein Monster ist, sondern sehr süß, ist der Hund der da sitzt, der Plüschhund. Warum sitzt der in einem offenen, zerrissenen Karton?
Das ist sein Zuhause, das Shadow, mein Wachhund, will ich ihn nennen. Ja, ich habe den mal gewonnen, wo ich mit meiner Freundin in Movie Park Germany war.
Ja.
Da Basketball spielen, da habe ich den gewonnen. Und dann seitdem ist er eigentlich hier. Und das ist sein Zuhause.
War das der Hauptpreis eigentlich?
Ja, fürs Basketballspielen war das der Hauptpreis. Ja.
Also bist du gut im Basketball?
Geht so.
Ja. Wie viele Dinger muss man da reinmachen? 5 von 5 oder?
Nee, ich glaube, man hat 3 Würfe, ein nur reinmachen war das. Ich habe einen nur rein.
Also, und der Karton bleibt da jetzt auch dann für immer so?
Solange Shadow hier bleibt dann zu Hause so. Ja, oder ich finde was Schöneres für ihn.
Das ist, glaube ich, nicht schwer, was Schöneres zu finden als der Karton.
Stimmt, aber
vielleicht, wenn wir irgendwann mal Teil 2 machen, hat er ein richtiges Körbchen bekommen.
Ja.
Der berühmte Koffer natürlich, ne? PlayStation-Koffer, den du, glaube ich, so hat mir ein Vögelchen gezwitscherst, immer mitnimmst, wenn du nach Kaiserslautern gehst, weil du wohnst ja gar nicht in Kaiserslautern, wir sind ja hier in Frankfurt. Da sprechen wir aber gleich drüber, warum du dir diese Fahrt immer wieder dann zu Gemüte führen muss. Ja, also guck mal rüber und setzen uns hin und besprechen dann, würde ich sagen, den Rest im Sitzen. Ragnar, ich habe es eben schon angesprochen, wir sind ja hier in Frankfurt. und du hast tatsächlich keine Wohnung in Kaiserslautern und fährst praktisch immer die Strecke. Ich habe nachgeschaut, 118 Kilometer sind es von hier nach Kaiserslautern. Warum ist es dir das wert?
Ja, ich bin hier aufgewachsen, also in Frankfurt am Neu-Isenburg hier neben. Die Gegend, mein echter Vater wohnt noch in der Nähe. Und ich habe es am Anfang probiert. Und dann habe ich gedacht, von ja, das geht. Und seitdem habe ich durchgesetzt. Die Trainingszeiten waren auch anders. Aber dann nach einer Zeit dachte ich von, das ist gar nicht so schlimm. Und jetzt setze ich das einfach durch.
Ja, ich meine, Trainingsstart ist ja in der Regel bei euch 10 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Zwei Stunden vorher da sein. Mhm. Das heißt, du fährst dann jeden Morgen um 6 dann praktisch hier los.
6, 7 Uhr. So, 6 oder 7, kommt drauf an, was die Trainingzeit ist. Aber meistens schon, ja, sehr früh aufstehen.
Ja, Wahnsinn, aber ist es nicht irgendwie mal vorstellbar, dass du dann sagst, weil mir diese ganze Reiserei dann doch auf den Keks geht, dass ich nach Kaiserslautern gehe?
Wenn das mir mal auf den Keks geht oder so, dann bleibe ich dann in einem Hotel. Das macht dann vielleicht eine Woche und dann nach einer Zeit denke ich von, okay, ich will wieder nach Hause. Dann gehe ich wieder nach Hause. Also ja, manchmal schon, aber ich würde sagen, habe mich schon wirklich dran gewohnt.
Mhm. Ja. Du bist ein Frankfurter Junge, du hast es angesprochen, du bist hier geboren, du bist bis zu deinem 11. Lebensjahr dann auch hier gewesen. Dein Vater, hast du gesagt, lebt auch noch hier. Was macht Frankfurt so besonders für dich?
Ja, wie du es gesagt hast, ich bin hier aufgewachsen. Ja, Frankfurt ist, ich gehe nicht oft raus oder fast nie eigentlich.
Na, was machst du in deiner Freizeit? Bist du zu Hause?
Ich bin zu Hause, ja. Ja, also ich mache nicht viel in Frankfurt, würde ich sagen, aber immer noch das Zuhausegefühl, das bleibt doch immer hier, würde ich sagen.
Ja, okay. Ich meine, du hast ja auch noch eine Freundin, ihr führt eine Fernbeziehung seit 5 Jahren, sie lebt in Holland tatsächlich, weil du ja dann auch, ne, bist ja mit 11 Jahren dann nach Holland gegangen mit deiner Mama und deinem Stiefpapa. Wie ist es, über so einen langen Zeitraum eine Fernbeziehung zu führen?
Das ist sehr schwer, würde ich sagen, schon schwer, aber man wird schon mental richtig stark draus. So, man merkt das schon. So, wir haben jetzt 5 Jahre eine Fernbeziehung und wir merken einfach, dass wir mental viel stärker werden. Und dann, wenn man miteinander ist, dann will man immer die Zeit miteinander so ja, schön möglich verbringen.
Wie oft seht ihr euch im Schnitt im Monat? Wie viele Tage?
Boah, 1, 2, 3 Mal vielleicht im Monat. Kommt drauf an, wie es auskommt mit ihrer Schule, mit ihrer Studie. Aber nicht so oft, würde ich sagen. Manchmal.
Und das seit 5 Jahren?
Das seit 5 Jahren, ja.
Wow, da muss man schon auch viele Kompromisse eingehen, ne? Und hart arbeiten an so einer Beziehung.
Ja, sehr hart arbeiten, aber am Ende des Tages würde ich sagen, das lohnt sich doch.
Ja. Soll sich das oder wird sich das in absehbarer Zeit mal verändern?
Ja, hoffentlich so schnell wie möglich. Also, wenn sie jetzt fertig studiert dieses Jahr und sie schafft das, dann ja, ist schon ein Plan, dass sie zu mir kommt, ja.
Ja. Ihr habt euch ja vermutlich dann auch in Holland kennengelernt.
Ja, genau.
Also dann sprechen wir doch mal auch über Holland. Denn ich habe es angesprochen, du bist mit 11 Jahren, bist du nach Holland gegangen, hast dann über 10 Jahre lang dort in dem Land verbracht. Wie hat dich diese Zeit geprägt?
Oh, am Anfang war es schwer. Ich konnte ja kein Holländisch, ja. Aber mein Englisch war schon gut. Also ich war oft draußen auf dem Fußballplatz, immer Fußball gespielt. Und ja, so habe ich dann auch Freunde gemacht. Und nach einer Zeit ist mein Holländisch viel besser geworden, konnte ich auch mit denen kommunizieren. Auch wenn die schon gut Englisch gesprochen haben da und mein Englisch auch gut war. Ich würde sagen, die Menschen da sind sehr, sehr, sehr freundlich. Mhm. Also, wie ich gesagt habe, sehr schnell Freunde gemacht, die waren sehr offen zu mir. Ja, und ich habe jetzt, ich würde sagen, die meisten Freunde habe ich jetzt noch in Holland, womit ich sehr viel Kontakt habe. Spreche die fast täglich oder über die PlayStation oder wir rufen einander an. Und fragen, wie es miteinander geht. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, die Leute in Holland sind sehr, sehr freundlich. Mhm. Ja.
Wie hast du damals eigentlich die Entscheidung von deiner Mama und deinem Stiefpapa aufgenommen, als sie gesagt haben, wir verlassen jetzt das Land?
Boah, sehr, sehr schwer.
Ja?
Sehr schwer. Weil ich hatte ja hier meine Freunde. Ich bin noch nie umgezogen davor. Und dann direkt ins Ausland zu ziehen, das ist natürlich ein großer Schritt für ein Kind. Und sehr komisch, dass man dann wieder neu einleben muss. Aber am Ende des Tages, würde ich sagen, war das doch nicht so schwer. Wie ich ja eben gerade gesagt habe, ich konnte relativ schnell Freunde machen, auch wegen Fußballspielen. Ich hatte ja gegenüber meiner Wohnung, hatte ich, oder wo wir gewohnt haben, hatten wir Fußballplatz und da war ich dann täglich und habe Fußball gespielt und dann braucht man nicht viel zu reden. Also man legt einen Ball hin und man spielt Fußball. Also ja, das eigentlich.
Was war eigentlich der Grund damals für den Umzug nach Holland?
Ja, meine Mutter hat meinen Stiefvater kennengelernt, mein Stiefvater ist Holländer und ja, dann am Ende des Tages hat sie gesagt von, oder haben die gesagt von, ja, wir ziehen um nach Holland.
Wie hat sich dann eigentlich das Verhältnis zu deinem Papa verändert? Weil du hast ja natürlich dann zwangsläufig nicht mehr so häufig sehen können.
Nee, unser Verhältnis war eigentlich relativ gut noch. Wir hatten dann noch Kontakt über Facebook. Ja, der ist noch ein bisschen von der älteren Generation, also der war nicht so mit Handys, eher über Facebook. Das war gut und er hat uns auch dann manchmal besucht oder wir sind dann zurückgekommen hierhin und haben ihn besucht. Also das Verhältnis ist eigentlich immer gut geblieben.
Wie das Leben manchmal so spielt. Du hast dann bei Sparta Rotterdam gespielt und dann bist du ja irgendwann oder kam das Angebot von der Eintracht. Du hast ja zuvor in einem Interview gesagt, du würdest dich freuen über einen Anruf von Freddy Bobic. Und dann kam tatsächlich dieser Anruf. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ja, ich dachte, wo ich das gehört habe, dachte ich von, ist das ein Traum? Und natürlich war da, ja, ich konnte nicht zweifeln. Das war direkt von, wenn ein Anruf kommt, dann sage ich direkt ja. Und der ist dann auch gekommen und ich habe auch direkt ja gesagt, ja.
Und sag mal, wie kam dieses Interview zustande, dass du da sagst, ich würde mich über den Anruf von Freddy freuen und dann, ich meine, das war unmittelbar danach, kam dann tatsächlich dieser Anruf. Hast du das gespürt? Hast du hellseherische Fähigkeiten?
Nee, das leider nicht. Ja, was muss ich sagen? Ich glaube, das war auch in der Periode, wo ich dann zur U21 nominiert wurde. Dann hat man natürlich wieder so einen großen Bereich, wo Leute dich sehen können. Dann dachte ich von, vielleicht könnte da was passieren. Natürlich denkt man, ist das wirklich ein richtig großer Schritt von Sparta Rotterdam zu Eintracht Frankfurt. Ja. Das ist ein Riesenschritt eigentlich, wenn man so vergleicht. Also ich habe das, um ehrlich zu sein, so als Witz gesagt. Aber am Ende ist es doch wahr geworden.
Und wie hast du diese Zeit, du hast ja von 2020 bis 2022 warst du dann bei der Eintracht unter Vertrag, wie hast du diese Zeit erlebt?
Das war eine sehr schwierige Zeit, aber auch wieder eine schöne Zeit. Ich konnte sehr viel daraus lernen. Gefühlt bin ich auch menschlich stärker geworden. Ja, da ist eigentlich menschlich viel stärker geworden. Viele Sachen gelernt, schöne Momente gehabt mit dem Verein, aber auch Momente gehabt, wo ich dachte von, okay, die will ich lieber vergessen.
Welche waren das?
Mein erstes Startelfspiel gegen Leverkusen, in Leverkusen. Das war, glaube ich, in meiner zweiten Saison in Frankfurt. Ja, das war ein Spiel, um zu vergessen, würde ich sagen.
Oh.
Ja, nichts lief einfach. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Aber die Verteidiger von Leverkusen haben mich einfach auseinandergenommen. Um es so zu sagen, ich hatte gar nichts zu sagen. Und am Ende, ja, habe ich auch gar kein Spiel mehr gemacht. Dann kriegt man natürlich auch wieder Nachrichten von den Fans auf den Social Medien. Das liest man natürlich auch, wenn man das nicht will. Da waren auch ja, nicht so nette Nachrichten dabei. Aber am Ende des Tages gehört das dazu, das ist das Fußballgeschäft. Aber ja, dann habe ich auch gar kein Spiel mehr für die Eintracht gemacht. Das war auch mein letztes Spiel direkt. Also das hat schon wehgetan im Nachhinein.
Was war denn die Hauptherausforderung bei der Eintracht?
Ja, vor allem in meiner Zeit, ich war viel verletzt. Also ich konnte nie wirklich so in den Tritt kommen, ja. Wenn ich dann gespielt habe, waren das so 10, 15, 20 Minuten. Und selbst da konnte ich mich nicht beweisen. Das ist dann schwer, wenn man nicht in einem Rhythmus ist, wenn man kein Selbstvertrauen hat. Hatte ich eine richtig schwere Zeit. Das haben die Spieler dann auch an mich gesehen, dass ich richtig negativ rundgelaufen bin. Dann ist Kevin Trapp einmal zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, guck mal, such mal auf YouTube The Law of Attraction. Hat er da mit mir darüber geredet, so, wenn man negativ denkt, dann kommen auch nur negative Sachen auf sich zu. Mhm. Wenn man positiv denkt, dann kommen eher positive Sachen auf dich zu. Und seitdem habe ich dann probiert, mein Mindset zu ändern. Ich habe mir das Video angeguckt mehrere Male und das hat mich schon sehr, sehr viel geholfen, würde ich sagen, ja.
Wie wichtig war dieser Moment dann, dass Kevin Trapp zu dir gekommen ist und dir nahegelegt hat, dieses Video zu schauen?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Ich glaube, ohne ihn wäre ich vielleicht abgestürzt, weil dann habe ich probiert, einen Knopf umzusetzen. Das war auch in der Phase, wo ich dann meine Haare blond gefärbt habe. Da dachte ich von, ich muss einen neuen Start. Du weißt, wie das ist, so Midlife-Crisis, ein neuer Start. Dann probiert man irgendetwas. Das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mir dann auch wieder geholfen, um wieder einen neuen Start reinzukriegen, um mich besser zu fühlen. Ja, und ich bin immer habe dann probiert, um positiv zu bleiben, auch wenn ich nicht gespielt habe, habe ich probiert, den Spielern zu helfen, Spaß zu machen mit den Spielern. Spaß gehabt haben wir dann auch, dann haben wir noch die Euroleague gewonnen. Und dann,
In der Saison hast du ja auch dann in der Euroleague gespielt.
Ja, zwei oder drei Spiele, ja. Kurzeinsatz, zweimal gegen Barcelona und einmal gegen West Ham, glaube ich, ja. Also das sind schon schöne Momente für die Karriere, auch wenn das nicht so lang ist.
Ich finde das echt bemerkenswert, dass du so offen auch sprichst und das, glaube ich, ganz gut auch selbst einschätzen kannst, wenn du über deine Leistungen sprichst in Barcelona, wenn wir mal positiv kurz bleiben. Wie hast du das damals wahrgenommen, als dann das ganze Stadion war ja gefühlt in Eintracht-Hand und dann dort unten auf dem Platz zu stehen, in dem Camp Nou, wie war das?
Boah, das kann man eigentlich fast nicht beschreiben. Kindheitstraum, das hat man natürlich immer nur im Fernsehen gesehen, wie Messi da rundgerannt ist und der King war. Und ja, als Kind sagt man dann, ja, irgendwann will ich auch mal da spielen. Das ist dann bei mir auch passiert, auch wenn es nicht gegen Messi war, aber schon Barcelona, auch wenn es nicht das Barcelona von damals war, ist es immer noch Barcelona. Ja. Und ja, auch wenn ich nur ein paar Minuten gespielt habe, war das immer noch so ein geiles Gefühl und dann noch da zu gewinnen, um weiterzukommen, das war wirklich, wirklich, wirklich krass, ja.
War ein Teil deiner Familie mit dabei oder deine Freundin?
Nee, glaub nicht, niemand.
Schade eigentlich.
Eigentlich schon, aber leider waren die nicht dabei, ja.
Also du bist Europa-League-Sieger geworden, mit der Eintracht hast du deinen Anteil dazu beigetragen. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht alles dann gut gelaufen, wie du es ja eben auch schon angesprochen hast. Es wäre ja eigentlich sowas wie ein modernes Märchen gewesen. Ne? Der Frankfurter Junge geht dann ins Ausland, kommt zurück, spielt dann bei seinem Verein, bei der Eintracht. War das dann, als du gemerkt hast, vermutlich komme ich hier erstmal nicht weiter, war das die größte Enttäuschung deiner Karriere?
Ja, ich glaube schon, ja, würde ich sagen. Also wie du eben gerade schon gesagt hast, Kindheitstraum, Frankfurt, bin ich zurückgekommen. Hat natürlich nicht schön angefangen mit den ganzen Verletzungen. Mhm. Und in der Zeit vergisst man natürlich auch, um von dem Moment zu genießen, dass man eigentlich, ja, wie man als Kind immer geträumt hat, um in Frankfurt zu spielen, also Kindheitstraum, um endlich für den Verein zu spielen, wo du immer hochgeguckt hast eigentlich. Mhm. Würde ich ehrlich sagen, habe ich schon öfters vergessen, um einfach zu genießen von den Momenten, die da waren. Also auch wenn es Corona war, auch wenn die Fans nicht da waren, nur gegen Ende von meiner zweiten Saison waren die da. Selbst in dem Moment habe ich nicht genügend davon genossen. Mhm. Und das ist irgendwas, wovon ich immer noch denke von, oh, hättest du das mehr gemacht.
Wie schwer war es denn am Ende, sich einzugestehen, dass die Reise Frankfurt für dich vorerst beendet ist?
Ja, sehr schwer. Also ich wurde ja ausgeliehen nach Fürth. Mhm. Ich dachte vielleicht, okay, wenn es da gut läuft, dass ich vielleicht noch zurückkommen kann in Frankfurt, dass ich da noch eine Zukunft habe. Aber der Verein hat sich so schnell entwickelt eigentlich, dass das eigentlich relativ schnell klar war, dass da kein Platz mehr für mich ist, was auch okay ist, was auch normal ist in Fußballbusiness. Zeiten ändern sich. Und da habe ich eine neue Herausforderung gesucht, ja.
Ist das Kapitel Eintracht eigentlich beendet oder wäre es dein großer Traum, irgendwann nochmal zurückzukehren?
Natürlich ein großer Traum, immer irgendwann mal zurückzukehren. Mhm. Also wenn die in ein paar Jahren sagen, von ja, will ich hier zurückkommen, dann will ich gerne zurückkommen, aber im Moment rechne ich da gar nicht drauf. Ne?
Es läuft allerdings mittlerweile in Kaiserslautern ja sehr gut für dich. Du schießt unglaublich viele Tore. Warum funktioniert es jetzt wieder so gut mit dir?
Ich würde sagen, Selbstvertrauen habe ich gekriegt. Das Jahr in Fürth hat mir gut getan.
Ja.
Ich habe, glaube ich, nur zwei Spiele verpasst. Den Rest habe ich alles gespielt. Mhm. Habe dann auch meine Tore nach einer Zeit gemacht, habe mein Selbstvertrauen wiedergefunden, habe meinen Spielrhythmus wiedergefunden. Und ja, dann hatte ich wieder einen frischen neuen Start in Kaiserslautern eigentlich. Und dann lief es relativ schnell. Die Fans haben mich sehr, sehr gut aufgenommen eigentlich. Und die haben auch richtig geile Fans, würde ich sagen. Von Tag 1 habe ich mich richtig wohl gefühlt. mit den Fans in der Mannschaft. Also ich würde sagen, das war schon ein großer Punkt, warum es so gut lief bei mir.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein toller Traditionsverein, ehrlicherweise, tolle Fanbase. Und es läuft ja so gut, dass ja auch immer wieder Angebote für dich reinkommen. Jetzt im Winter, die Serie A ist sogar auf dich aufmerksam geworden. Como wollte dich gerne verpflichten. Ist das dann auch sowas ein bisschen wie eine Genugtuung, dass du es doch wieder bewiesen hast, dass du für die erste Liga, in dem Fall dann die Serie A, bereit wärst und auch die Qualitäten dazu hast?
Ja, ich würde schon sagen, es ist schön, dass die Vereine das sehen, was meine Qualitäten sind. Das zeigt was, aber am Ende des Tages denke ich auch von, die haben nur Interesse. Man hat nur Interesse, aber ich muss es dann auch Woche zu Woche zeigen. Mhm. Das denke ich dann eher. Ich muss einfach weitermachen, was ich jetzt mache. Ich habe dann viele Tore gemacht, die letzten 3 Spiele dann nicht.
Wie nah war eigentlich der Wechsel?
Der war schon relativ nah, würde ich sagen, ja. Mhm.
Und es ist ja dann aus unterschiedlichen Gründen nicht gekommen. Kaiserslautern hat dann gesagt, nein, wir wollen dich behalten. Das ist ja auch eine Bestätigung für dich, dass man dich im Aufstiegsrennen ja nicht abgeben möchte. Aber in die Zukunft, ich meine, jeder Fußballer strebt ja nach dem Höchstmöglichen. Ist dein Ziel in Zukunft, in naher Zukunft, dann auch endlich Erstliga-Fußball wieder zu spielen?
Ja, was ich immer sage, mein Ziel am Ende des Tages ist die Premier League. Also ich will irgendwann mal in die Premier League kommen. Und über welchen Weg das auch noch ist, das weiß ich im Moment jetzt nicht, was am besten für mich ist. Aber das sehe ich dann in der Zukunft, ob das direkt in die Premier League ist, ob das über die Bundesliga ist, ob das über die Serie A ist, ob das über, was hat man noch mehr, Championship ist. Das kann ich im Moment nicht sagen, aber mein Ziel am Ende des Tages ist doch die Premier League.
Ja, also ist ja für viele Leute, ne, mit die beste Liga der Welt. Jetzt seid ihr ja momentan in Kaiserslautern, aber auch noch im Aufstiegsrennen. Wie würdest du die Chancen einordnen, dass es klappt? Weil das wäre für die Region, wäre das ja wirklich großartig.
Ja, ich würde sagen, das wäre überragend für den Verein. Also wenn du siehst, was die letzten Jahre passiert ist mit dem Verein, von die dritte Liga in die zweite Liga und in der dritten Liga sind sie noch fast abgestiegen in die vierte Liga und jetzt oben mitspielen in der zweiten Liga. Das ist eine überragende Entwicklung, die der Verein gemacht hat. Und als Spieler will man natürlich auch die Fans und den Verein was zurückgeben. Mhm. Also ich würde sagen, wir fighten natürlich jedes Spiel 100% dafür, aber die zweite Liga bleibt die zweite Liga. Vor allem dieses Jahr sieht man auch wieder, wie spannend das ist und man weiß einfach nicht, was passiert im Moment. Ja. Also schwer einzuschätzen, was am Ende des Tages passieren wird, aber wir müssen einfach von Woche zu Woche gucken. Alles geben und Punkte holen und dann am Ende des Tages gucken, wo wir stehen.
Ja, wir drücken euch natürlich die Daumen. Ragnar, wer ist die berühmteste Person in deiner Telefonliste?
Berühmteste? Schwer zu sagen. Ich glaube, mit wem ich am meisten Kontakt habe, Danny da Costa.
Aha.
Ja. Also das ist wie ein Bruder für mich.
Aus deiner Zeit in Frankfurt habt ihr euch kennengelernt?
Mhm, ja, genau. Ja.
Ja, okay. Ja, rufen wir Danny an. Mal gucken.
Gucken auf der Audience.
Lässt er dich hängen?
Leider. Oh, nee, doch nicht.
Yo,
Kyodai.
Was geht?
Ich bin mit Ricardo bei meiner Geschichte. Und du bist meine, wie sagt man das?
Berühmtester Kontakt.
Ja, du bist mein berühmtester Kontakt.
Lüg doch nicht.
Warum? Ich lüge nicht.
Ja, wie Johnny.
Johnny habe ich nicht, glaube ich.
Natürlich hast du Johnny.
Da habe ich Johnny?
Wer ist denn Johnny?
Ja, der Guzman.
Der Guzman.
Ah, okay.
Ich habe doch nicht mit ihm zusammen. Ja. Okay, mit Johnny habe ich lange nicht geredet. So dann.
Ja, was geht?
Ich fühle mich bei Matchday heute,
ja? Ja, wir hängen schon den ganzen Tag im Hotel rum. Ist ein bisschen langweilig.
Oh, dann habe ich gute Zeitpunkt, um dich anzurufen.
Ja, sonst wäre ich nicht dran gegangen. Nein, Spaß.
Danny, wer ist eigentlich, Servus, wer ist denn von euch beiden der, oder wer hat die besseren Animes zu Hause?
Boah, da muss ich sagen, definitiv Ragnar. Vor allem hat er auch mehr als ich. Ihr macht doch bestimmt wieder so eine Challenge, ne?
Ja, mal gleich.
Wenn du verlierst, schuldest du mir ein Essen, mein Freund.
Oh. Okay.
Ich gebe mein Bestes.
Also.
Okay, sehen uns. Ciao, ciao. Viel Glück heute.
Ciao, ciao.
Danke.
Ragnar, kommen wir zu unserer Challenge. Du hast die Flasche da hinten hingestellt. Wir starten hier, würde ich sagen, ab dieser Fuge. Mhm. Derjenige, der weniger Versuche braucht, gewinnt natürlich, um die Flasche abzuschießen. Der Verlierer muss wie immer Foto inklusive Text auf Instagram posten und der Gewinner bestimmt. Und in deinem Fall musst du ja dann auch noch ein Essen ausgeben für deinen Liga Costa. Also Deal.
Deal.
Wer beginnt?
Du darfst anfangen. Du bist zu Gast.
Immer das Gleiche. Yeah. Eins. Der Boden ist schief. Zwei.
Boah, aber der ist gut.
Ja, weil. Ja, doch. Ja, der war doch nicht schlecht.
Drei.
Drei.
Punkt. Eins.
Boah. Boah.
Drei.
Nein.
Ja, du musst jetzt treffen, sonst hab ich gewonnen. Ich hoffe, es ist nicht zu teuer, dein Essen.
Ich hoffe es auch nicht.
Und Foto überlege ich mir. Ich glaube, dass du da irgendwas davon anziehen musst.
Okay,
überlege mir was.
Dann geht's noch.
Dann geht's auch, dann geht's auch. Herr Ragnar, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Ich drücke dir weiterhin alle Daumen und hoffe, dass wir dich dann ganz bald auch wieder in Liga 1 sehen werden.
Yes, vielen Dank.